Hey, wir sind die Schwestern Go und Ob.
Schnapp dir deinen virtuellen Koffer und heb mit uns ab an die Sunshine Coast in Australien. Hallo, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier sind Go und Ob mit einer neuen Folge. Und heute haben wir etwas Besonderes. Wir sind wieder in persona, sehen wir uns. Oh, sitzt mir gegenüber. Hallo, Oh.
Hallo, Go.
Ist auch schön, mal wieder nicht irgendwie getrennt voneinander durch viele Kilometer zu sprechen. Wir waren gestern in Köln und haben uns etwas angesehen und das wollten wir mal als kleine Empfehlung hier mit euch auf den Weg mitgeben. Wir waren in einer Ausstellung von der Künstlerin Yayoi Kusama. Und ich hoffe, dass ich den Vornamen richtig ausgesprochen habe. Ich habe es geübt aber ich habe mein Bestes gegeben. Auf jeden Fall ist diese Ausstellung bis zum 2. August 26 in Köln im Museum Ludwig. Und wir haben die Chance ergriffen, sie uns gestern anzugucken. Oh, wie hat es dir gefallen? Wie waren deine Eindrücke gestern?
Ja, also ich muss sagen, ich kannte die schon. Also auf ihre Bilder, ihre Geschichte. Ich habe mich mit ihr ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich sie sehr interessant fand als Person. Vor allem, als ich sie das erste Mal gesehen habe mit diesen roten Haaren, diese Pilzfrisur und so bunt, dachte ich mir, was ist das für ein Vogel? Und nach habe ich ihre Werke gesehen mit Punkten. Und ich liebe Punkte, Punktestreifen, so, ne? Und dann habe ich ihre Kunst gesehen und dann habe ich geschluckt. Was ist das denn? Ja, und dann kam ihre Geschichte, ne, so zu Geltung. Und dann hast du mich angerufen und mir gesagt, glaube ich, die ist in Köln, meine, ne? Du warst das.
Genau. Und vielleicht eine Zusammenfassung, was das Besondere an der Künstlerin, sie lebt noch, die ist, glaube ich, fast 100 Jahre alt.
90
Jahre. Also. Auf jeden Fall über 90 Jahre alt. Mhm. Und sie lebt in Japan in der Psychiatrie seit vielen, vielen Jahrzehnten.
Eine psychiatrische Einrichtung ist es, ne?
Okay. So. Aber. Und der Grund dafür war, dass sie sich, wie war das nochmal, sie fühlt sich dort sicher.
Mhm. Genau.
So. Und ist das für sie die beste Lösung gewesen? Und sie hat schon als Kleinkind Halluzinationen gehabt.
Die war, glaube ich, so um 10 so, ne? So, oder? Wobei, da hat sie angefangen zu zeichnen. Das war sie berührt. Also Halluzinationen, ja.
Ja, da war schon Bilder, wo sie, glaube ich, 5, 6, 7 war. Da waren schon diese Punkte mit drauf. Auf jeden Fall war das ihr Weg, um das, was sie in ihrem Kopf vorgeht, was sie sieht, hat sie angefangen mit Bildern umzusetzen.
Ja.
Und das ist schon wirklich sehr, sehr faszinierend. Und was wenn man jemand ist, der sehr schnell zur Reizüberflutung neigt, ist vielleicht das nicht die richtige Ausstellung. Aber ansonsten, also ich fand es sehr beeindruckend. Also man taucht schon in eine ganz andere Welt ein, würde ich sagen.
Aber du musst auch nicht in den Raum reingehen. Ich meine, das ist ein besonderer Raum, diese gelb-schwarze Gestaltung, ne? Mit diesen Punkten, wo man da auch, ne, so bist da und drehst du dich um und dann weißt du nicht, wie du dich fühlst. Also ich wusste das nicht, aber das war so erdrückend ja auch, aber ein bisschen wie, ja, fantasievoll, also wie die Person auch ist, ne?
Ja, aber das kann man schon sehr, sehr schlecht irgendwie greifen. Also ich glaube, wenn man sich da ein paar Mal im Kreis gedreht hätte in diesem Raum, wüsste man gar nicht, wo oben und unten ist. Auf jeden Fall sehr beeindruckend. Die Tatsache ist aber, dass es die sehr, sehr gut besucht und wir mussten auch schon, glaube ich, 3 Wochen vorher Tickets besorgen, damit wir überhaupt reinkommen. Und das hat gerade noch so geklappt. Also es empfiehlt sich, wenn man hingehen möchte, wirklich viel früher sich die Tickets zu besorgen. Und ich würde sagen, wenn man die Möglichkeit hat, in der Woche früh hinzugehen, vielleicht ist es nicht ganz so voll, weil es ist schon sehr gut organisiert, aber es war schon sehr voll.
Aber ihre Werke sind schon so tiefgründig, würde ich sagen, ne? Und du siehst, man merkt, dass sie dann auslebt, was sie auch fühlt.
Ja, das schon. Ich hätte es aber mehr genossen, wenn da nicht so viele Menschen wären.
Das auf jeden Fall, ja.
Es waren keine Massen, ne? Also war, hat sich ganz gut verteilt, vor allem später. Aber ja, also das mal als kleiner Tipp.
Ja.
Was man machen könnte, wenn, sollte man bis zum 2. August sich in Köln einfinden und für Kunst interessieren. Die Künstlerin heißt Kusama und kommt aus Japan.
Ja. Und zeigt ihre persönlichen Erlebnisse einfach, lebt in Kunst.
Genau.
Also jeder muss letztendlich für sich selber entscheiden, gefällt mir nicht. Und da gibt's ganz tolle Informationen auch zu den Bildern oder zu ihrem Leben. Ne?
Mhm. Fand ich auch. Also ich finde die auch richtig gut gemacht. Aber wir sind jetzt nicht, wir haben uns nicht zusammen eingefunden, um über Kunst zu sprechen. Also das machen wir auch. Aber ich habe eine Frage an dich, Om. Wenn du verreist, du nimmst ja bestimmte Sachen mit. Was wäre für dich das Schlimmste, was du vergessen könntest, wenn du auf Reisen gehst?
Für mich?
Na?
Meine Kosmetika.
Deine Kosmetika?
Ja.
Mhm. Weil?
Weil ich mich gerne auch so tatsächlich auch im Urlaub ein bisschen zurecht mache und schminke, ne?
Ja, das ist interessant, ne? Das, ich glaube, viele Menschen würden sagen, die Kosmetiktasche, wenn man die vergisst, das wäre schon dramatisch. Das ist unserer Schwester, einer unserer Schwestern tatsächlich mal passiert, als wir in Urlaub gefahren sind, das war damals. Und dann der erste, was wir zuerst gemacht hatte, welche Geschäfte haben offen und wo kann man die Basics und dann die wichtigsten Accessoires, wo kann man die kaufen? Da sind wir wirklich als erstes dahin gegangen, um einzukaufen. Das finde ich sehr interessant, weil ich möchte dir eine Geschichte von einer Frau erzählen, die mit dazu beigetragen hat, dass es die Kosmetikindustrie von heute gibt, so wie wir die kennen.
Mhm.
Und dazu machen wir eine kleine Zeitreise. Wir befinden uns noch in Europa im Jahr 1872. Wir sind in Krakau und in Krakau gibt es einen Stadtteil, das heißt Kazimierz. Warst du da schon mal?
Ja, klar. Als Jugendliche schon.
Genau, das ist das jüdische Viertel. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, ich war in den 90er Jahren und Anfang 2000er Jahre sehr, sehr oft in Krakau und auch sehr oft in diesem Viertel. Das war damals wirklich schon, also die Stadt an sich war noch ziemlich heruntergekommen. Die Innenstadt war schon hergerichtet und hübsch gemacht und restauriert und die umliegenden Stadtteile waren das nicht und das war auch schon recht heruntergekommen. Aber da gab es ganz tolle Restaurants und Cafés. Man konnte auch sehr gut auch jüdisch essen gehen. Und fand ich super nett. Und es gab ja diese Straße da, die heißt Ulica Szeroka, also die breite Straße. Und ich habe nochmal, als ich recherchiert habe, auf Google Maps geguckt und das war wirklich da ist so ein Platz und diese Straße, wo es diese Restaurants gab. Und da gibt es eins der Häuser, die Nummer 14, ist ein Haus, in dem den Quellen nach ein Mädchen geboren wurde mit dem Namen Chaya. Und ich habe jetzt geguckt, was gibt es heutzutage an dieser Stelle. Da gibt es ein Boutique-Hotel, was ganz, ganz hübsch ist. Also kann da richtig tippitoppi aus. Und mittlerweile hat sich die Stadt auch sehr gewandelt. Und vor allem Kazimierz als Stadtteil hat sich auch sehr, sehr weit entwickelt. Ich war vor einigen Jahren da. Und es gibt die Restaurants, wo wir damals waren, gibt es ja auch. Waren wir immer da, war auch immer wieder super lecker. Aber es gibt wirklich ein Restaurant nach dem nächsten. Du kommst ja raus aus einem Restaurant, wirst ja direkt von Menschen angefragt, ob du essen möchtest und es gibt überall laute Musik und so weiter. Also für mich persönlich war das jetzt schon sehr, sehr touristisch mit sehr, sehr vielen Menschen, aber wie Krakau insgesamt ist ja, sehr ist touristisch geworden. Mhm. Aber dieses Haus gibt es noch und da gibt es ein kleines Boutique-Hotel. Ich habe den Namen jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber das heißt irgendwas mit Helena. Naja, auf jeden Fall. Es wird dieses Mädchen geboren. Das ist die erste von 8 Töchtern. Und es gibt, also wahrscheinlich wird sie da geboren, es gibt nämlich unterschiedliche Angaben. Es gibt ja zu dieser Frau auch insgesamt, was ihre Kindheit betrifft, sehr unterschiedliche Angaben, weil sie da nicht so ganz, sie erzählte gerne Geschichten halt. Ne? Und ihr Vater ist Lebensmittelhändler gewesen und ihre Mutter war Hausfrau. Und die wuchs in sehr einfachen Verhältnissen auf und auch wenn sie später ihre Herkunft zwischendurch auch gern glamourös darstellte, aber wahrscheinlich ist in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Und das fand ich in der Recherche so als kleiner Hinweis, als ich mehr in ihr Leben eingetaucht bin, dass sie zum Beispiel, heißt es, dass sie später Menschen hasste, wenn sie Essen wegwarf und sie es nicht ertragen konnte, wenn ihre Mitarbeiter Licht nicht ausgeschaltet haben.
Ja, gut, kann ich nachvollziehen, dass man das irgendwie, ne, wie denn erlebten von früher oder Armut oder?
Und das ist ja oft so, ne, dass die Menschen, wenn sie sehr arm aufgewachsen sind und viele Sachen nicht hatten, dass sie große Probleme mit Verschwendung haben.
Genau.
Genau. Und genau, sie erhielt auch eine sehr einfache Ausbildung. Und aber was wichtig ist, sie war sehr früh sehr ehrgeizig, sehr fleißig und hatte sehr großen Drang nach Unabhängigkeit. Und nur wir bedenken, wir haben 1872 und sie ist eine Frau.
Hut ab. Ne?
Wo du mit Unabhängigkeit wahrscheinlich nicht so viel, nicht so selbstverständlich ist für eine junge, unverheiratete Frau. Und sie, im Endeffekt, ist sie als junge Frau, und da gibt es unterschiedliche Angaben, ob sie irgendwie 18 war oder 24, aber ich gehe davon aus, sie wird relativ jung gewesen sein, weil man damals auch sehr jung geheiratet hatte. Es heißt ja auch, dass sie in einer eher orthodoxen, streng orthodoxen Familie aufgewachsen ist, aber da gibt es auch unterschiedliche Informationen, ob es so war oder nicht. Auf jeden Fall ist sie, hat sie wohl Krakau verlassen, weil sie einer arrangierten Ehe entkommen wollte. Weil ich kann mir vorstellen, sie war die älteste von 8 Schwestern, lebte sehr bescheiden, vielleicht sogar in Armut, und hat sich überlegt, wenn ich jetzt heirate, dann erwartet mich das Leben meiner Mutter.
Aber die war sehr mutig, ne?
Ja, total.
Meine Güte.
Aber würde heißen, halt heiraten, Kinder kriegen und Haushalt machen, ne? Und sie entschied sich, nach Wien zu gehen, weil sie dort eine Tante hatte, und die Tante und arbeitete bei der Tante in einem Pelzgeschäft. Ich weiß nicht, ob es der Tante gehört oder nicht, aber das ist irrelevant. Und dort lernte sie noch mit den Handel kennen. Also der Vater war auch mit dem Lebensmittelhändler, da hat sie schon Erfahrung mitgemacht, und da arbeitete sie weiter. Und bei der Tante lernte sie, wie wichtig Aussehen, Stil und Inszenierung sein können. Also die tauchte schon, ne, wenn sie in Kazimierz aufgewachsen ist, was eher eine ärmlicher Stadtteil war. Und dann kam sie dann doch mit einer anderen Welt in Berührung. Und allerdings wollte sie dort nicht bleiben und beschloss, nach Australien auszuwandern. Und die Frage war, warum Australien, warum nicht USA? Weil damals viele...
Da wollte ich gerade fragen.
Genau, weil viele polnische Juden damals auch in die USA ausgewandert sind. Bei ihr war das einfach sehr praktisch gedacht. Sie hatte mehrere Onkel in Australien. Und wahrscheinlich, ne, vielleicht stand sie sich denen nah oder...
Das kann ich nachvollziehen.
Wie auch immer. Und wenn du Familie hast, dann hast du mehr Anknüpfungspunkte oder Ankerpunkte, wo du irgendwie unterkommen kannst. Vor allem, wenn du so eine weite Reise machst. Dann bist du froh, wenn du irgendjemand hast, den du kennst oder der mit dir noch verwandt ist. Ne? Dann kannst du ja auch Hilfe bekommen. Auf jeden Fall reiste sie 1896 mit einem Dampfer nach Australien. Und man muss sich vorstellen, das war 16 Jahre vor der Titanic. Also von der Zeit her, ne? Wenn man jetzt so die Augen zumacht, wie sah so ein Dampfer aus, wie sahen die Klamotten aus, was trug sie halt, ne? Dass man so ein Verhältnis hat, das war jetzt nicht in so 50er, 60er Jahre oder wie auch immer, sondern wirklich zu der damaligen Zeit. Man weiß aber nicht mehr, wie sie gereist ist oder in welcher Klasse und so weiter, aber wahrscheinlich hat sie jetzt auch nicht so viel Geld gehabt. Auf jeden Fall war das ihr großer Aufbruch. Und damals war Australien ein Land im großen Wandel. Also man sich überlegt, die ersten europäischen Siedler kamen 1788, beziehungsweise waren keine Siedler, es waren die ersten, also schon Siedler, aber es waren eher die Verurteilten aus dem British Empire, die verschifft wurden. Und was interessant war, das waren irgendwie keine Schwerverbrecher, die damals nach Australien verschifft wurden, sondern eher Diebe, Leute, die nicht die man gerne von der Straße weghaben wollte, die nicht ins Bild passten und so weiter. So Kleinverbrecher, Kleinkriminelle, die hat man dahin verschifft. Nach Australien abgeladen, bei Sydney ungefähr, und das hier Tschüssikowski.
Männer wie Frauen, ne?
Ich denke schon, sonst hätten sie ja nicht.
Ja, Männer, Frauen, ich glaube, mit Kindern, das kommt manchmal in so australischen Romanen auch vor, tatsächlich. Mhm. Wenn du ein bisschen, hast du gerade ein bisschen recherchieren und das mit einbringen, das ist so.
Aber überleg mal, Zeiten der Industrialisierung, da haben ja auch Kinder gearbeitet, da haben auch Kinder geklaut, da haben auch Kinder auf der Straße gelebt.
Ich glaube, da sind alle.
Ja.
Dann.
Also ich denke auch
gebraucht.
Nur also all diese Menschen halt, ne, die, keine Ahnung, Bettler, obdachlose Kinder wollte man auch nicht. Sieht ja auch nicht schön aus auf der Straße sozusagen, wenn man es böse meint. Und wenn die dann halt klauen mussten, um was zu essen zu haben, natürlich.
Aber ja, das auf jeden ist schon Fall, ein anderes Thema, sorry, ne? So mit dem Kontinent, wie es da damals war. Hast du was Interessantes gesagt?
Ja, weil man ist ja die Frage, ob das was heißt ja, die Verbrecher wurden dahin geschickt, aber waren das Verbrecher? Ich meine, bist du ein Verbrecher, wenn du Apfelklaus, weil du seit 2 Tagen nichts gegessen hast, ne? Aber das wäre auch ein interessantes Thema, das man sich vielleicht mal etwas näher angucken könnte.
Am Rande, sorry.
am Rande, aber jetzt kommen wir zurück zu Chaya, die dann in Australien auch sich umgenannt hat in Helena. Und hast du eine Idee, von wem ich spreche, wer dieses Mädchen ist, das als junge Frau mit dem Dampfer nach Australien kam?
Also einzige Frau, die mir so einfällt, wäre Helena Rubinstein.
Richtig.
Als die Ikone.
Ja, das ist die Geschichte von Helena Rubinstein.
Tatsächlich, aber ich dachte, Chaya, das ist Nachname.
Nee, also Chaya ist der Vorname.
Hätte ich nicht gesagt.
Also Rubinstein hieß sie auch von vornherein. Ich wollte sie nur nicht verraten, sozusagen.
Aha.
Genau. Und überleg mal, dass diese junge Frau, die mit ihrem gesparten Cent 1896 nach Australien reiste, Jahrzehnte später als die reichste Frau der Welt starb.
Cool.
Eine sehr interessante Persönlichkeit. Auf jeden Fall wollen wir es mal ein bisschen mehr mit, jetzt wo du weißt, worum es geht, erzähle ich dir jetzt mal ein bisschen weiter. Sie geht nach Australien und die geht nach Melbourne. Und wir haben ja in der vorletzten Folge bei dem Klimathema auch über Melbourne gesprochen. Nun, vielleicht weißt du noch. Und bleibt dort erstmal und nimmt einfache Jobs an. Sie kann noch kein Englisch und dann arbeitet sie als Kindermädchen, als Gouvernante in Geschäften, wie auch immer, nimmt alle möglichen Jobs, die sie annehmen kann. Und was interessant ist, dass die Stadt selber war sehr wichtig, die wuchs sehr, sehr schnell und wurde durch Handel, Infrastruktur und den Goldrausch geprägt. Und zwar, es kamen immer mehr Menschen nach Australien, weil eben halt viele Gold suchten oder es sprach sich raus, dass man Gold finden kann. Und man versuchte, die Städte nach dem Muster von europäischen beziehungsweise von Städten in England nachbauen. Das heißt, wenn man dann nach Melbourne kam, das war eine sehr weit entwickelte Stadt, das war jetzt nicht irgendwie so ein Präriedorf, sondern eine richtig Stadt mit Häusern, mit Straßenbahnen, mit allem drumherum und war eine Zeit lang auch die zweitgrößte Stadt des britischen Empires insgesamt. Also da passierte schon einiges, richtig viel. Und wie gesagt, sie begann dann aber auch, während sie ihre Jobs machte und Geld sparte, mit Hautpflege zu experimentieren. Und was sie sehr schnell verstanden hat, dass Frauen nicht nur ein Produkt kaufen, sondern Frauen kauften ein Gefühl. Und was man auch dazu sagen muss, dass in Australien, das werden wir wahrscheinlich auch, wenn wir dieses Jahr dahin fahren, nochmal selber mitkriegen und was viele sagen, dass die Sonne ganz anders ist und dass die Sonne ganz stark ist. Und es gab viele, man hatte diesen, wir sind hier Anfang 1900, was ist natürlich das Schönheitsideal, die glatte, weiße Haut, nicht die sonnenverbrannte. Oder was ich auch gelesen habe, was ich spannend fand, dass die Frauen eine richtige Obsession hatten mit Sommersprossen, also um die nicht zu haben. Und die bekommst du ja durch die Sonne halt. Ne?
Ja.
Und sie kam halt damit und erzählte oder brachte die Frau oder merkte das Bedürfnis der Frauen, dass sie etwas mehr brauchen, dass sie etwas für sich tun möchten. Ne? Was zum Thema Pflege und Haut und so weiter. Ne? Sonneneinstrahlung, Hautalterung und so weiter war schon damals ein Thema.
Unglaublich.
Und sie entwickelt eine Creme, das nennt sie dann Valais-Creme. Und 1902 eröffnet sie auch ihr erstes Beauty-Salon in Australien. Also sie lernt eine Frau kennen, die gibt ihr auch das in Kredit oder investiert. Und damit hat sie die Möglichkeit, ihr erstes Beauty-Salon zu eröffnen in Australien.
Vor allem, wenn man bedenkt, die hat jetzt, war keine Chemikerin zum Beispiel, wo man da sagen würde, gut, die kennt die Formel für solche Cremes, wie auch immer. Oder war sie keine gelernte Kosmetikerin, wie man das jetzt heutzutage auch kennt. Ich gehe zur Kosmetikerin, du weißt, die Frau hat gewisse Ausbildung, hat sich mit der Haut auseinandergesetzt, aber die Grundlagen sind anders, ne?
Ja.
Das muss man schaffen.
Ja, genau. Ja, wobei, ich glaube, wenn es Cremes und so weiter gab, es waren eher die Apotheker. Weil es gab ja keine Beauty-Industrie. Du konntest ja sonst keine Cremes kaufen. Auf jeden Fall, das war der Anfang und das war so der erste Ziegelstein ihres großen Imperiums oder der Grundstein für ihr späteres Imperium. Und das Interessante ist, wenn man sich die Inhaltsstoffe anguckt, da gibt es ja auch keine, also unterschiedliche Quellen, ne? Also so ungefähr sind diese Angaben jetzt. Aber Linolin spielte wahrscheinlich eine wichtige Rolle. Das ist Schafswollfett. Und Schafe gab es ja oder gibt es ja in Australien ohne Ende. Also da hast du ja, ne, hast ja genug davon. Ist ja leicht verfügbar. Und in manchen Darstellungen werden zusätzlich Mandelöl, Rinderfett, Sesamöl und weitere einfache Fett- und Ölbestandteile genannt. Und aber die genaue frühere Rezeptur ist nicht überliefert oder vielleicht liegt es irgendwo in einem Safe der Firma. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war sie Feuchtigkeit spendet, schützen und luxuriös vermarktet. Und interessant ist, warum die Creme so erfolgreich wurde. Also die hatte schon, sie konnte mit Kunden umgehen. Ne? Ihr Vater war Lebensmittelhändler, die Tante hat ein Pelzgeschäft gehabt. Und da hast du schon bestimmte Klientel. Und da hast du natürlich sehr viel gelernt und sie war auch wirklich sehr, sehr clever. Und die verkaufte nicht nur eine Creme, sie verkaufte Modernität und sie verkaufte Exklusivität. Ne? Und sie verkaufte die Idee, dass Schönheit kontrollierbar ist. Das heißt, wenn du meine Creme benutzt, regelmäßig, wenn du jung anfängst, dann hast du über Jahre schöne, glatte Haut und wirst nicht von der Sonne verschont.
Vor allem, wir sind 1900. Ne? Ich meine, das ist jetzt nicht die Zeit, in wie jetzt, wo du in der Ecke was findest und Reklame und Werbung. Und da kommst du tatsächlich in Australien an, in einem Land, wo du tatsächlich auch gesagt hast, mit der Sonneneinstrahlung ne, zu tun hast und die Haut ganz anders aussieht bei den Frauen und das den Frauen zu vermitteln, auch besinnte Gesellschaftsschichten, so kann ich mir auch vorstellen. Ne?
Natürlich.
Ne, so Exklusivität auch, wenn du sagst. Und diese, wie man sich gibt und die Frau berät und erzählt, wie man selber auch da steht, auf seinem Kontinent ja auch, also ich glaube nicht, dass das so war, denn an jeder Ecke ein Beauty-Salon.
Ich glaube, es gar nicht. Oder?
Ja, siehst du.
Das Erste, was sie gemacht hatte?
Und Klientel findest du immer.
Ja, und es waren jetzt wahrscheinlich nicht die Dienstmägde, die da...
Nein. Also ich kann verstehen, dass das totaler Hit war. Die musste echt gut sein, ne?
Genau, und was sie auch gemacht hat, dass die Produkte hat sie wirklich edel aussehen lassen. Also die waren wie so kleine, so Kostbarkeiten waren sie verpackt, ne? Also da habe ich sehr, sehr drauf geachtet. Genau, und sie machte die Pflege, also das war jetzt nicht nur ein Produkt, sondern ein Statusversprechen. Also ich gehe dahin und ich habe diese wunderschöne Creme und natürlich unterhalten sich Frauen untereinander. Ne? Und wenn du merkst, du benutzt die Creme, du hast irgendwie glatte Haut danach, ne? Und oder es fühlt sich gut an, Mundpropaganda.
Aber bis heute hast du so. Ne?
Bis heute ist es so.
Dieser Austausch.
Genau. Und was sie zum Beispiel auch gemacht hatte, dass sie, das heißt, gibt es für heute auch als Marketingstrategie so künstliche Verknappung. Dass sie zum Beispiel, obwohl die Creme da waren, sagte sie, gibt momentan Lieferschwierigkeiten. Wir produzieren nur kleine Mengen, ne? Und dann musst du warten und dann dementsprechend ist ja auch der Preis.
Eine Kauffrau, die verkauft mir nicht doch.
Ja, total. Und sie war auch eine Meisterin der Erzählung. Und was interessant ist, ob man das gut findet oder nicht, muss man gucken, dass sie auch viele Mythen erzählt hat. Also später auch nicht nur über ihr Leben, aber auch über die Herkunft der Produkte. Man muss sich dazu sagen, dass damals, sie kam ja sie nutzte ihre osteuropäische Herkunft als Mythos. Also zum Beispiel, wenn man überlegt, ne, jetzt durch die Globalisierung oder heutzutage, man weiß, dass es Polen irgendwie, ne, man hat eine Vorstellung, Australien vielleicht weniger, aber das war dieses geheimnisvolle Europa und da noch geheimnisvoller der Osten von Europa. Und dann erzählte sie von Kräutern aus dem Karpatengebirge, die da, keine Ahnung, vielleicht irgendwie handgepflückt werden, in die Produkte verarbeitet werden und so weiter und so fort.
Solche Geschichten ziehen auch bis heute. Wenn du was siehst in der Werbung und siehst du die aus Allgäu und die Frauen genau erzählen, wo die Kräuter sind, dass es Familienbetrieb ist, dann neigst du auch dazu, so ein bisschen mehr zu lesen und sagst, okay, dann kaufe ich da. Ne?
Genau. Also die hat wirklich die Grundlagen, wie die Werbung in der Beauty-Branche bis heute, also nicht in der Beauty-Branche, also wie die Werbung arbeitet, dieses ich verkaufe nicht ein Produkt, ich verkaufe ein Gefühl. Sie ist diejenige, die das perfekt von Anfang an, und ich meine, überleg mal, die ist von einem armen Mädchen mit einem Köfferchen zu der reichsten Frau der Welt. Die wurde zwar recht alt, aber trotzdem, das musst du ja auch schaffen.
Aber mit viel Potenzial, Frau mit viel Potenzial.
Natürlich.
Natürlich.
Und ne, genau, und das waren eben diese Kräuter und Experten. Und was sie noch gemacht hatte, dass sie medizinische Bezeichnungen mit in die Schönheitspflege eingefügt hatte. Zum Beispiel, sie hat ihre Beauty-Salons Institute der Schönheit genannt. Und mit Institut, was verbindest du mit deinem Institut? Oder damals, ne? Heute hat man das vielleicht auch eher. Aber damals waren es Institute Sachen, wo man gelehrt hatte, wo man wissenschaftlich gearbeitet hatte. Und also die war so clever. Ich finde es unglaublich.
Wirklich?
Eine total faszinierende Frau.
Mhm.
Auch wenn sie es nicht immer ganz genau mit der Wahrheit meinte. Also zum Beispiel, es gab Erzählungen, dass sie nach Europa reiste und dann berichtete sie, oder es gab halt Berichte in der australischen Presse, dass sie irgendwelche Wissenschaftler und Doktoren und weiß der Geier kennengelernt hat, mit ihnen zusammengearbeitet hatte, hat sich rausgestellt, ob sie es die Gard, ob sie sie wirklich getroffen hatte. Ist nicht hundertprozentig sicher, ob es stattgefunden hat, aber die wusste, was die Leute hören wollen. Und das hat sie denen auch geliefert, ne?
Letztendlich darum ging es auch, ne? Dass es alles so läuft und alle sind zufrieden.
Ja, also im Endeffekt hat sie den Nerv der Zeit getroffen. Sie wusste, dass sie die Bedürfnisse, die Frauen haben, die dort lebten, und hat ihnen dann geboten, was sie haben wollten. Und was sie auch sehr gut verstanden hatte, die hat zwar mit dieser einen Creme angefangen, hat aber die hat sehr schnell angefangen, ganze Serien zu entwickeln. Ne, das hast du auch heutzutage. Du hast irgendwie das eine Creme, du hast das, du hast noch irgendwie ein Serum und dann hast du noch eine Nachtcreme, Tagcreme, Sonnencreme, weiß der Geier und so eine ganze Linie von Pflegen. Und das hat sie auch mit von vornherein fokussiert und auf den Weg gebracht. Ne? Und was sie noch gemacht hatte, dass sie nach und nach ihre Schwestern und Cousinen ins Geschäft geholt hatte. Also nicht alle, ich weiß jetzt, glaube ich, zumindest eine Schwester geblieben ist, aber das hat sie gemacht. Das heißt, alles blieb in der Familie.
Sehr
und sie
gut.
hatte das Vertrauen und die Kontrolle. Ne? Das, und genug Schwestern hatte sie. Ne? Also sieben Schwestern,
auch wenn große Familie.
Fünf oder sechs rübergebracht hatte, plus die Cousinen dazu.
Mhm.
Und sie war als Chefin sehr streng, ehrgeizig und detailversessen und perfektionistisch und schon sehr kontrollierend, was nur Produktauftritt und Image angeht. Und sie war sehr erfolgreich, aber für die Mitarbeitende soll sie eher schwierig gewesen sein. Kann man sich auch vorstellen, ne? Dass jetzt nicht die leichteste Chefin vielleicht gewesen, mit der man gearbeitet hatte. Oder
aber die. Ihr Weg war auch nicht leicht.
Ja, ja.
Also und sie hat sich wirklich das alles aus eigener Kraft erarbeitet. Natürlich dann mit Hilfe, weil die zu Onkel gereist. Aber alles, das war, oder Glück gehabt mit der Frau, die investiert hat. Aber die Frau hatte auch Glück, so mit ihr. Und, ne.
Genau. Also die war halt nur so sehr, sehr fokussiert, erfolgreich.
Ja.
Und ja, aber gut, aber wenn du so diese Perfektion haben möchtest und so drauf bist, ne, das, du hast ja diese Menschen und je nachdem halt ist sie vielleicht als Mensch nicht so einfach zu handhaben.
Kann ich mir gut vorstellen, ne?
Mhm. Genau, und dann hat sie sich gedacht, okay, jetzt läuft es tippitoppi in Australien. Das ist nicht genug. Weiter geht's. Ich gehe nach Europa und gucke, was man da alles machen kann. Und zwar eröffnete sie in 1909 die ersten Salons, einmal in Paris und später dann auch in London.
Ja, na klar.
Also nur wenn schon, denn schon.
Die Städte.
Natürlich, also Paris war besonders wichtig, dort bewegte sie sich in der Nähe der Elite natürlich. Und da war sie auch schon eine sehr reiche Frau. Ne? Die war schon sehr erfolgreich in Australien. Und dort wurde sie endgültig zu internationalen Luxusfigur. Also die bewegte sich auch in bestimmten Kreisen. Und sie hat auch, was sie gemacht hatte, sie war eine der größten Kunstsammlerinnen. Und die hat von wirklich Who is Who der Kunstszene der damaligen Zeit die Bilder gekauft. Und was interessant war, dass sie die Bilder jetzt nicht nur irgendwie gekauft hatte und sich irgendwie in ihrem Haus aufgehangen hat, sondern die hat wirklich in ihrem Beauty-Salon, die sie eröffnet hatte, waren wirklich die Kunstwerke von den Top-Künstlern der jeweiligen Zeit hat sie mit verbunden. Ne? Also
alles richtig gemacht. Als Kundin, da weißt du, wo gehst du hin? Zu wem gehst du? Zu Institut von Helene Rubinstein. Da bist du, ne, gut aufgehoben.
Genau, und später, also sie lernt auch in Paris ihren Mann kennen, Edward William Titus, und der ist Journalist, Verleger und Werbemann, und ich glaube, der übernimmt auch viel im Bereich des Marketings. Sie bekommen auch zwei Kinder, wobei die Familie sie jetzt nicht wirklich in ihrem Tempo stoppt. Also sie wird auch als Workaholic bezeichnet, und das war jetzt für sie kein Grund, irgendwie Fuß vom Gas zu nehmen, und machte dann halt weiter und blieb vor allem Unternehmerin. Und man muss sich vorstellen, dass vor dem Ersten Weltkrieg hatte sie 100 Personen angestellt und 5 Beauty-Salons in 4 Ländern.
Unglaublich.
Mhm. Und dann muss ich dazu sagen, zu einer anderen Frau, deren Namen du bestimmt auch kennst, und zwar Elizabeth Arden.
Natürlich, ja genau. Klar.
Ich wusste auch nie, ich weiß nicht warum, aber ich habe sowohl Helena Rubinstein als auch Elizabeth Arden eher so in 50er Jahren gesehen. Frag mich nicht warum. Das war auch die Zeit. Also Anfang 1900. Und die Elizabeth Arden, die war sehr erfolgreich in den USA und sie hat in New York ebenfalls eine starke Beauty-Marke aufgebaut. Und also die waren jetzt nicht als Personenrivalinnen, aber deren Unternehmen. Und da gibt es den sogenannten Puderkrieg. Also es wird diese Zeit als der Puderkrieg beschrieben. Ich bin jetzt nicht sehr tief drin eingetaucht, aber das fand ich auch sehr interessant. Vielleicht lese ich da ein bisschen mehr dazu, was da abgegangen ist. Und die standen aber beide für neue Kosmetikwelt. Und was ich so spannend finde, ist, dass es diese Kosmetikwelt, wie sie heute kennen, die mehrere Milliarden Umsatz macht. Überleg mal, wenn du reisen möchtest, hast du am Anfang gesagt, das Schlimmste für dich wäre deine Kosmetiktasche.
Das ist bescheuert, ne?
In Urlaub zu vergessen. Nee, ist ja völlig in Ordnung. Ich meine, ich bin ja auch mit unserer Schwester als erstes losgelaufen, damit wir die Basics kaufen. Ne? Warum nicht? Ist ja nicht schlimm. Aber wenn man überlegt, dass die Businesswelt ist eher Männer dominiert, auch heutzutage. Mhm. Ne? Es gibt ja, wenn man überlegt, die ganzen großen globalen Unternehmen, da sind ja sehr, sehr oft eher Männer an der Spitze als Frauen. Das waren zwei Frauen, die das erkannt haben, das Bedürfnis, man daraus aus der Schönheit Business machen kann. Und wahrscheinlich hat das kein Typ gemacht, weil sie gedacht haben, ach, für sowas gebe ich kein Geld aus. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Und die hatten halt das Gefühl dafür und haben es und waren ja auch sehr erfolgreich, ne? Also das ist so ein kleiner Ausflug irgendwie dazu, dass sie halt beide dann wirkten. Und vor dem Ersten Weltkrieg ging Helena Rubinstein nach New York. Allerdings blieb ihre Familie in Europa. Also ich glaube, die Ehe lief nicht mehr so gut und dann sind die Kinder und der Ehemann in Europa geblieben und die ist nach Amerika gegangen. Und da war sie anfangs weniger bekannt als Elizabeth Arden. Sie hat schon davor irgendwie eine kleine Menge exportiert und in der Vogue Anzeigen geschaltet, aber war jetzt nicht so bekannt, musste sich das wirklich erstmal von da an erarbeiten, was sie auch sehr schnell geschafft hatte. Und baute ihr amerikanisches Imperium weiter aus. Also die war wirklich nicht aufzuhalten. Das finde ich auch total faszinierend. Und was ich sehr spannend fand, was zu ihrem typischen, also späteren Meilenstein gehört, ist 1939 entwickelte sie die wasserfeste Mascara. Und das Beste ist, diese wasserfeste Mascara präsentierte sie spektakulär in New York, unter anderem im Zusammenhang mit einer Wasserballettshow. Ne, das heißt, ich entwickle nicht ein Produkt.
Unglaublich.
Ich mache da so ein richtig Halligalli und mit Pauken und Trompeten wird das eigentlich.
Vielleicht hatte sie auch gute Berater, so Marketingberater, wer weiß, aber egal. Aber das alles so zusammen hinzukriegen, ne?
Mhm. Und das, was ich interessant finde, ne, so typisch für sie, nicht nur ein Produkt, sondern eine Show.
Mhm.
Also eine Innovation, eine Mischung, die hat nur irgendwann überlegt, die war Kunstsammlerin, die hat diese Kunst und Beauty hat irgendwie auch verbunden, ne? Und da passt das sehr gut zusammen. Und sie hat auch weltweit ein Netz aus Salons, Laboren und Fabriken ausgebaut und professionalisierte ihre Marke als Luxus- und Wissenschaftsversprechen, ne? Also sie wusste schon, wie man sich halt positioniert.
Aber sowas von.
Mhm. Und wenn man überlegt, zum Künstlern, die mit ihr verbunden waren, waren Picasso, Chagall, Klee, Miro, Dali, also wirklich die bekannten.
Die Künstler.
Ja, wobei du musst dir überlegen, Anfang 1900, ne, diese Künstler, das war jetzt nicht so, dass es, also die Kunstsammler oder Kunstliebhaber, die haben das auch vielleicht erkannt.
Ja, das stimmt.
Aber das weiß nicht, dass man dachte, ach, was hat man jetzt von Picasso gedacht? Was sind das für komische Sachen, die er da kritzelt? Ne? Das war halt damals nicht, ne? Wenn man überlegt, welchen Weitblick sie hatte, um ne, sich da auch in der Szene zu bewegen. Und genau. Und ja, als Mensch war sie, wie gesagt, extrem ehrgeizig. Ne? Also ich glaube, da hast du wirklich so einen Tunnelblick. Sie war sehr stolz, sehr kontrollierend. Aber sie war sehr gut darin, Menschen, Situationen und Geschichten für sich zu nutzen. Ne? Deswegen sagte man, viele Sachen oder viele Fakten sind nicht hundertprozentig belegbar. Ne? Dass der erzählte gerne Geschichten, die die Menschen hören wollten. Konnte aber auch sehr charmant sein und aber auch sehr hart und anspruchsvoll und sie liebte Inszenierung. Und sie wusste, dass eine gute Geschichte oft stärker wirkt als reine Wahrheit. Ne? Im Endeffekt arbeitete sie bis ins hohe Lebensalter weiter. Sie ist über 90 geworden. Wobei, da man, also ihr Geburtsdatum ist ungefähr, ne, also plus minus 2 Jahre. Deswegen ist sie plus minus 90 oder 92 geworden. Und sie blieb lange geschäftlich aktiv und eine öffentliche Figur. Und sie blieb eine Frau, die ihr eigenes Image immer sehr streng kontrollierte und ist am 1. April 65 in New York gestorben. Also im Alter wird je nach Quelle zwischen 92 oder 94 Jahren angegeben. Mhm. Also, aber sie starb, wie ich am Anfang gesagt habe, als die reichste Frau der Welt. Und heutzutage ist es so, dass die Marke Helena Rubinstein gibt es immer noch. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich gerne die Wimperndusche von Helena Rubinstein gekauft habe in einer bestimmten Drogerie, nicht Drogerie, Parfümerie, die wir in Deutschland kennen, die sie leider, glaube ich, nicht mehr führen. Da war ich ziemlich geknickt, weil es auch wirklich sehr, sehr gute Qualität ist. Aber irgendwann mal wurde das Unternehmen an L'Oréal verkauft. Also gehört mittlerweile, ist jetzt nicht eigenständig, gehört auch zu L'Oréal tatsächlich. Ich weiß aber nicht mehr genau wie. Aber gibt es noch und bleibt weiterhin als Prestigemarke.
Warum ist nicht, ne? Dass es verkauft worden ist. Wenn man so jetzt deine Geschichte hört über diese ganze Imperium, was sie aufgebaut hat, ne? Warum?
Naja, aber, das hast du oft, wenn die Gründer, das ist wie bei großen Modehäusern, ne? Wenn die dann irgendwann mal nicht mehr da sind und wer führt das weiter? Und die Menschen, die das weiterführen, du musst auch jemand haben, der das mit genauso so besessen ist von, ja. von dieser Marke, ja. weil das war ihr Leben.
Ne? Das und war Leidenschaft. Und Leidenschaft.
Leidenschaft, ne? Das war wahrscheinlich auch wichtiger als Familie, als alles andere, stand an total erster Stelle. Das heißt, du müsstest einen Nachfolger haben oder eine Nachfolgerin, die genauso denkt und das genauso weiter vorantreibt. Und ich kann mir vorstellen, wann irgendwann, ob das deine Kinder sind, deine Erben oder ob du jetzt jemand anstellst, die haben ja nicht diese Verbindung zu dem.
Ja, das stimmt.
Das ist ja ein großes Problem in so großen Unternehmerfamilien, ne? Die dann in den späteren Generationen wieder zerstreiten, die sich alle, ne? So Familienzwist gibt's ja oft genug. Und dann, dass sie irgendwann mal sagen, okay, das ist nicht mein Leben, das ist meine Verbindung. Ich verkaufe den Laden und nehme die Kohle und mache mir schon das Leben und arbeite, was ich arbeiten möchte oder arbeite nicht oder wie auch immer. Das muss man halt dann bedenken. Aber um zu sagen, wie schlau sie gewesen ist und wie vorausschauend sie war, habe ich noch einen Fakt rausgepackt. Und zwar 1928 verkaufte sie 2/3 des Unternehmens Rubinstein Inc. an die Bank Lehman Brothers. Lehman Brothers ist übrigens vielleicht vielen ein Begriff. Das war die Bank, die 2007 während der Finanzkrise untergegangen ist und viele Banken mit sich gezogen hat. Das nur so am Rande. Auf jeden Fall verkaufte sie 2/3. Und dann kam ja die Weltwirtschaftskrise ein Jahr später. Und sie verkaufte diese 2/3 für 7,3 Millionen Dollar. 1929 kam die Weltwirtschaftskrise und sie kaufte diese Anteile zurück für 1,5 Millionen Dollar. Also die hatte so ein Business-Hirn. Ne? Also schon eine Geschäftsfrau durch und durch.
Unglaublich. Ich möchte nicht wissen, wie viele solche Frauen gab es schon damalige Zeit.
Ja, warum nicht?
Du brauchst manchmal nur eine Chance, egal auch heutzutage, genau. Egal wo du lebst und wo du geboren bist, in welchen Verhältnissen. Ja. Wenn du die Chance ergreifst, bekommst irgendwas in deinem Leben passiert. Ne? Ich glaube, da gibt es ganz viele, ne? So Männer und Frauen, aber ganz viele auch ganz coole, kluge Frauen.
Ja, vor allem überleg mal, wenn sie da als junge Frau geheiratet hätte, den Mann, den ihre Familie ausgesucht hatte und wahrscheinlich keine Ahnung, wie viele Kinder bekommen hätte.
Sie wäre untergegangen.
Ich glaube, und das sind auch ganz viele. Es gibt ganz sehr wahrscheinlich sehr viele kluge Köpfe, die nie ihre Talente ausleben konnten, weil 100%. Sie in ein Leben gezwungen worden sind, dass sie leben mussten, unter diese Ketten hatten. Und, ne? Also traurig eigentlich. Deswegen, ja, weil ich so interessant
sehr
finde.
Sehr interessant.
Ne, ob Mann oder Frau, ne, dass man, je nachdem, wie gesellschaftlich du, oder ob du wirklich diesen Drang hast. Und ich meine, du musst ja damals, überleg mal, zur damaligen Zeit unverheiratete Frau, ohne Ausbildung, ohne Job, ohne irgendwie Geld in der Hinterhand, was für Risiko du eingehst. Es hätte auch ganz anders passieren können. Ne? Sie hatte halt natürlich auch das Glück der Familie, die ihr unter die Arme gegriffen hat. Aber du bist ja, da warst ja damals als unverheiratete Frau.
Nix.
Ohne Kohle, ja, du warst angewiesen auf andere.
Mhm.
Ist halt so gewesen, ne?
Aber ich hätte mich gefragt, jetzt, warum ist sie nicht in Australien geblieben?
Weil ihr das vielleicht zu wenig war. Ich glaube,
anscheinend.
Ich glaube, du bist, wenn du jemand bist, der so einen Drang hat und immer weiter machst, dann möchtest du einen Schritt weiter. Du möchtest gucken, was kann ich noch machen? Kann ich noch mehr erreichen? Dann, da sind so, wäre so unruhige Köpfe, die wollen sich dann nicht ausruhen. Warum hat sie auch bis zu ihrem Tod gearbeitet?
So kann ich mir das auch vorstellen. Ja, klar. Vor allem in Europa, so wie du sagst, Paris, da vielleicht. Und dann guckt man London und grundsätzlich, ach, du hast schon die Möglichkeiten. Und Paris, Pariser Mode, das war schon Begriff.
Ne? Genau.
So kann ich mir das gut vorstellen.
Und das wäre auch damals die Zeit im Umbruch. Es passierte so viel und ich glaube, man muss so diese Denke oder wie die Köpfe dieser Menschen arbeiten halt, ne?
Sehr interessant.
Das war wahrscheinlich auch der logische Schritt, dann noch weiterzugehen.
Also ich werde gleich googeln, ihr Bilder, wie sie ausgesehen hat.
Ach, die war schon im Adrett.
Ja, das mache ich gleich.
Mach das.
Du hast jetzt was gesagt.
Ja, mach das. Ja, liebe Ohr, das war die Geschichte von Helena Rubinstein. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Ja, sehr. Wie gesagt, ich suche gleich.
Und warum ich sie genommen habe, nur zum Thema Australien, weil natürlich Australien hat ihr die Chance gegeben, die ersten Schritte zu machen. Und von da aus hat sie Imperium aufgebaut. Später natürlich ging es nach Europa, USA, aber das war wirklich der zentrale Punkt, war Melbourne in Australien. Und ja, das genau.
Das war gut.
Sehr schön.
Guck mal.
Ja, kannst du immer wieder dran denken und nur wenn du packst, deine Koffer und fährst, vergiss nicht, deine Kosmetiktasche einzupacken. Und ich würde sagen, wir machen jetzt die Tüte zu. Übrigens, zu dem Thema die Tüte zu, bin ich darauf angesprochen worden, dass es eigentlich den Sack zu machen heißt. Und ich musste so lachen, weil ich muss dazu sagen, ich würde sagen, ich spreche schon ganz gut Deutsch, ne? Aber ich kriege Redewendungen immer durcheinander. Meistens mische ich mehrere, zwei oder drei zusammen und ich merke nicht mal, dass sie keinen Sinn ergeben. Aber egal, eine Tüte zumachen können wir auch.
Wir sind ja auch kritikfähig, ne? Ich möchte nicht wissen, wie oft ich was falsch sage.
Ja, ich bin eigentlich auch lernfähig, aber ich glaube, mit den Redewendungen, da ist der Zug abgefahren. Das wird nicht passieren. Aber noch Nachsicht bitte für unsere Zuhörer. Wir geben unser Bestes. Machen jetzt die Tüte zu.
Den Sarg.
Nein, nicht Sarg. Den nicht zumachen.
Sarg zu.
Nein, ich mache die Tüte zu. Ich bleib jetzt dabei.
So. Sarg.
Kannst gerne den Sarg zumachen. Nein, das gar nicht. Bei mir sagen wir was anderes. Den letzten Nagel in den Sarg hauen. War das nicht so? Oh Gott, nein.
Ich bin jetzt überfordert.
Nein, ja, wir hören
bleiben jetzt, wie bei Helena Rubinstein. Schließen wir schön ab.
Bei Helena Rubinstein. Wir hoffen, also ich hoffe, es hat dir gefallen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte gerne Wünsche, worüber wir berichten sollten. Nette Kritik nehmen wir auch gerne an und Informationen, wie euch dieser Podcast gefallen hat. Da freuen wir uns drüber, wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann gerne auf Instagram unter go_reisepodcast. Und wir hören uns mit einer neuen Geschichte am Donnerstag in 2 Wochen. Und bis dahin sage ich mal Tschüssikowski.
Tschüssikowski.
Informationen und Kontakt findet ihr auf Instagram bei go_reisepodcast.